werde mal anfangen, meine Blutergebnisse vorlesen, wenn das okay ist. So die erste, sagen wir die ersten 40 Minuten.
Ist es Routine oder hast du Syndrome?
Nein, einfach gesunden Untersuchung. Aber es wird dich freuen, ich bin HIV-negativ.
Das ist mir ganz egal, aber schön für dich. Ja?
Nein, das war einfach nur, weißt du, ich mache das so alle zwei Wochen.
Hast du Grund dazu? Uiuiuiui.
Das ist Tinder. Uiuiuiui.
Ich will gar nicht nachfragen. Nachher ist alles meine Schuld. Better safe than sorry.
Ich finde das eigentlich gut, dass wir heute aus Weingläsern trinken, weil das hat eh so ein bisschen was Oscar-mäßiges, finde ich. Wir werden heute noch ein bisschen über die Oscars reden. Und deswegen macht das Sinn, weißt du? Weil du kannst nicht aus einem normalen Glas trinken und über die Oscars reden, über Hollywoods Elite. Geht nicht.
Ja, aber dann, wo ist der Alkohol dann? Den brauchen wir auch, wenn wir über die Oscars reden.
Es ist 10 am Vormittag.
Aber wir reden über die Oscars. Das ändert gar nichts.
Das nervt dich jetzt schon, gell?
Ach ja, ich werd dir da die Lead überlassen über dieses Thema.
Das kannst du gerne machen. So.
Ach, das war so eine illustre Veranstaltung einst.
Sei nicht so negativ. Ich traue mich wetten, weil du bist ja angehender Schauspieler, das sagst du ja immer. Ich traue mich wetten, wenn du mal nominiert werden würdest.
Danke an alle, ja, die Academy, ich liebe die Academy.
Ja, na sicher wirst du das machen. Dann wärst ganz humble auf einmal.
Immer habe ich die Academy schon geliebt.
Ja, total, ja. Voll.
Ja. Ah ja, weil wir vorher gerade über komische Aversionen gesprochen haben. Mhm. Kennst du die Leute, die eine Phobie haben vor Ansammlungen von kleinen, runden Dingen? Ich mein, so wie gibt, eine Schale voller Casalis oder irgend sowas?
Es
oder?
Gibt ja nichts, was es nicht gibt. Sowas habe ich noch nie gesehen, ja, solche Ängste.
Ich kenne eine Person, die kriegt Ekel- und Angstgefühle, wenn sie eine Schale mit runden, keine Ahnung, Zuckerln sieht.
Witzig.
Sehr eigenartig.
Aber bist du nicht auch der Meinung, ich meine, weißt du, Toleranz und weißt du, in jedem sein Ding und so, aber solche Leute musst du zurücklassen.
Die sollten geopfert werden, ja. zum allgemeinen Wohl. Ja,
dem Donnergott oder irgendwie sowas. Nein. Dem Kugelgott.
Dem kleinen Kugelchengott.
Ja. Ja. Nein, aber es gibt so viele komische Ängste. Es gibt ja auch Leute, die haben Angst einfach nur vor, wie heißt die Angst vorm Leben? Weil die habe ich.
Wirklich, die gibt's.
Aber ja, muss es geben, oder?
Angst vorm Leben, okay.
Phobie und geht schon.
Ich weiß nicht.
Vor was hast du Angst? Wovor hast du Angst?
Vor Mathematik. Ich bin langzeitgeschädigt von der Schule.
Ich habe Angst vor Zahlen.
Numerophobie. Genau.
Die 7 ist so schief, das macht dich fertig.
Genau. Forever off center, I hate it.
Ich habe Angst vor Wespen.
Nämlich sind auch nicht freundlich. Wespen sind...
Schau,
Pissnelken.
Endlich,
der Lüfte.
Endlich sagt das mal jemand, weil alle sagen immer so, nein, Wespen, lass sie in Frieden, dann tun sie dir nichts.
Nein, Wespen sind nicht so.
Das sind Arschlöcher.
Bienen sind so. Ja. Bienen sind sehr, sehr freundlich, wenn du nicht deppert bist.
Hummeln
ja.
auch entspannt.
Ja, ja.
Aber Hummeln ich sage immer, Wespen sind die Nazis der Tiere.
Ja, und Wespen sind so ein bisschen krank. Ja. Weißt du, ich habe das aber rausgefunden.
Nazis auch.
Ja, natürlich. Aber weißt du, ich habe rausgefunden, warum das nämlich so ist. Weil die Wespen haben ein Drittel ihres Lebens nichts zu tun. Mhm. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo sie alles erledigt haben, was nach dem biologischen Bauplan zu tun ist. Und dann sind sie einfach nur da und kriegen Depressionen und werden quasi zu Alkoholikern im Endeffekt. Und denken dann nur noch, wie kann ich Leute auf den Sack gehen, weil sonst alles sinnlos ist.
Wir reden aber noch von Wespen, oder?
Wir reden von Wespen.
Ja, ja, okay, alles klar.
Nein, aber das war. Und kennst du die Wespen? Das sind die krankesten, die die Eier in ein anderes Tier reinlegen.
Oh, ja.
Und die Babys zerstören dann das Tier von innen.
Von innen so aufgefressen.
Und wandern dann satt weg. Ja. Das sind Wespen.
Ja, das ist auch sehr, sehr scary.
Sagt alles, oder? Das sagt alles.
Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Netflix und Chill Episode 9. Okay, eurem Kino- und Heimkino-Podcast mit mir, dem David, a.k.a. Shindy und dem Black Panther from Vienna, Caesar Sampson.
Shindy. Was geht?
Ja, jetzt geht schon wieder so los. Ich hab's absichtlich nicht gemacht. Alles gut bei mir. Wie geht's dir?
Ey, also mir geht's gut. Wir haben hier Weingläser mit Wasser. Ich hätte heute lieber Cognac drinnen oder so.
Trinkst du sowas?
Ich trinke nur Cognac, wenn überhaupt. Also ich trinke vielleicht zweimal im Jahr. Also ich trinke insgesamt 8 Zentiliter Cognac im Jahr. Mhm. Und ja, das ist mein einziges alkoholisches Getränk. Aber trotzdem,
lass uns mal anstoßen, dass man es auch hört beim Mikrofon.
Warte, mit Resonanz.
Ja, Moment.
Oh, sehr, sehr vibrant.
Ich sag's, wie es ist, das war das Highlight von dieser Folge. Caesar, wir trinken deswegen ich meine, die Wahrheit ist, wir trinken aus den Weingläsern, weil offenbar der Voice Agency keine normalen Gläser mehr hat. Was ist hier los?
Ja, nur noch das Beste für uns.
Hier wird nur getrunken.
Wir steigen auf in der Welt.
Ja, so wie seit bei Episode 9 schon. Wir werden heute auch ein bisschen über die Oscars plaudern. Wir werden auch über einen Film reden, der dich sehr begeistert hat, mich ein bisschen weniger, und zwar die Fablemans.
Ja, ja. Ich habe nicht verstanden, warum du so, so mäh-mäßig reingeschaut hast nach dem Film.
Ja, vielleicht
wir waren ja im Kino gemeinsam.
Wir waren gemeinsam bei der Österreich-Premiere tatsächlich sogar. Ja. Vielleicht wirst du es in 30 Minuten ein bisschen besser verstehen. Aber bevor wir zu diesen Themen kommen, kurz, ich habe eine random Frage der Woche für dich.
Sprich.
Pass auf. Folgendes Szenario. Du bist auf einem Hochhaus und ein Bösewicht. Ich zum
Wie
Beispiel.
Hoch? Ein amerikanisches Hochhaus oder ein österreichisches?
Schon sehr, sehr hoch.
Okay.
Also sagen wir mindestens 70 Floors.
Okay.
Also wirklich hoch. Okay. Ja. Und ein Bösewicht, zum Beispiel ich, stoßt dich runter. Du fällst.
Schindius.
Und du fällst, genau.
Schindius, der Grausame.
Dr. Schindi. Ich will endlich einen Doktortitel haben. Haben die alle studiert eigentlich, diese Superbösewichte? Muss so sein, oder?
Ja, ja, Terrorismus haben sie studiert.
Nee, aber Dr. Oetker hat ja auch nicht studiert, oder?
Dr. Oetker? Nein, Dr. Oetker ist ja auch ein Guter, einer von den Guten.
Ja, schon, aber muss man nicht für jeden
ein Doktor... Ein Kaloriensünder Titel. Vielleicht, höchstens. Aber sprich weiter.
Du fällst und du darfst dir einen Spider-Man aussuchen, der dich auffängt. Tobey Maguire, Andrew Garfield oder Tom Holland? Wen nimmst du? Wer rettet dich?
Diese subliminale Beeinflussung, die ich da jetzt über deine Körpersprache wahrgenommen habe, werde ich einfach ignorieren. Ich will gar nichts dazu sagen.
Okay.
Weil wir wollen ja nicht, dass die letzten 10 Fans, die du hast, auch noch abspringen.
Ich sage nur, ich liebe Andrew Garfield.
Ach
aber
so.
Aber er hat, ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen würde, weil du weißt, was mit seiner Freundin
passiert
ist.
Er hat gelernt, glaube ich. Ich glaube, er weiß es jetzt besser als alle anderen.
Trotzdem hat er, ist es eine 50-50-Chance bei
ihm. Er weiß
jetzt,
dass sein Netz elastisch ist. Ja. Also er muss 10 Zentimeter noch einplanen.
Schon, aber habe ich Vertrauen in jemanden, der das erst lernen muss?
Naja.
Na, wen nimmst du? Wem vertraust du am meisten?
Ich würde normalerweise Miles Morales nehmen, aber dann hast du mir nicht als Auswahl gegeben.
Das ist richtig, das ist meine Welt. Und,
das ist deine Welt und ich regiere.
Du musst einem weißen Spider-Man vertrauen.
Oh, damn. Ja. Das ist das erste Problem.
Ja. Lass mich fallen einfach.
Gib dein Leben in die Hände eines weißen Spider-Man.
Wen nimmst du?
Okay, ich nehme trotzdem Andrew Garfield, weil seine Freundin gestorben ist, deshalb traue ich ihm blind, weil ich weiß, er ist so traumatisiert, okay, dass er alles auf Nummer sicher geht. Der macht wahrscheinlich 3 Netze und ein Fangnetz noch drunter.
Extra. Oder er ist extra nervös und versaut es dann, weil er jetzt hat er Druck. Jetzt weiß er, es ist schon mal passiert.
Du bist der Einzige, der Druck hat. Ja,
ich habe extrem viel Druck, ja. Weißt du was? Ich bleibe bei Tobey Maguire.
Ich bin bei nichts bei Tobey Maguire.
Wieso?
Weil er ausschaut, als würde er gleich einschlafen. Und zwar immer.
Der hat ja die Maske auf.
Ja, aber ich weiß, wie er drunter ausschaut.
Aber schau, der ist am... Das ist garstig. Was ist los mit dir?
Wo bin ich? Wer bin ich? Das ist sein Gesichtsausdruck. Das kann ich nicht. Der hat keinen Spidey-Sense. Der hat einen Negativ-Spidey-Sense. Spidey-Schlummer hat der.
Hey, Tobey Maguire ist cooler als Spider-Man. Erzähl
nein,
mir nicht, dass
nein,
du...
Nein, nein,
komm,
nein.
Was ist los?
Nein.
Mit
nein.
Welchem Spider-Man? Bist du nicht mit Tobey Maguire als Spider-Man aufgewachsen?
Hey, ich bin ein bisschen älter als Tobey Maguire Spider-Man. Du findest den vielleicht den End-All-Be-All-Repräsentation, aber ich...
Das sage ich gar nicht.
Ich komme aus den 80ern.
Spider-Man 2 war geil.
Ich komme aus den 80ern. Ja?
Sag's nochmal.
Ja. Also, Peter Parker ist nicht nur ein Nerd. Peter Parker hat eine hübsche Freundin. Das heißt, er ist nicht nur gescheit, sondern er ist kein Nerd.
Er hat eine hübsche Freundin.
Er ist nicht Tobey Maguire Nerd, der irgendwie die Unterhosen hochgezogen kriegt in der Highschool. Es geht zu weit in die Nerd-Richtung bei Tobey Maguire. Dann, Spider-Man ist lustig. Er hat Wortwitz.
Ja, das stimmt.
Ist schnell im Kopf.
Ja.
Tobey Maguire schaut nicht schnell aus im Kopf.
Maguire
ist ein langsamer Nerd.
Ich merke schon, wir gehen jetzt runter in ein Rabbit Hole und aus dem kommen wir nie wieder raus. Ich sage nur, dass Spider-Man 2 ein geiler Film ist.
Ach,
und ich bin mit diesen Filmen aufgewachsen und ich liebe
diese Filme.
Ja, ich weiß,
wir sind alle drei schlecht.
Nein,
und
das, oh mein
wie, Gott. Wie MCU angefangen hat, waren wir alle so, endlich, das Superhelden-Genre
ohne,
ist gerettet.
Ohne Spider-Man 2 wird es gar kein Superhelden-Genre geben.
Das ist absolut
der
nicht wahr.
Der war sau erfolgreich,
ja,
der Film.
Wir waren alle so gezeichnet von dem.
Der
von
war
dieser
damals
Trilog.
Saugeil.
Ja, aber nicht, deswegen gibt es nicht MCU. Also das ist ja wirklich der größte Stretch aller Zeiten.
Das und X-Men waren die Vorreiter vom MCU.
Es gab Superheldenfilme, aber zu dem Zeitpunkt hat niemand Superheldenfilme ernst genommen. Das war alles, ja, okay.
Das hat sich mit Spider-Man gedreht. Na? Spider-Man 2 war ein riesiger Erfolg.
Na, ja, sicher. Aber das hat sich nicht deswegen gedreht. Das war ein campy Fiasko, was man halt, manche Leute haben gesagt, ja, das ist lustig, schaue ich mir an, aber niemand hat es ernst genommen.
Das
niemand.
Stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich war dabei, ich kann mich noch erinnern.
Nein,
wir haben den
niemand.
Geliebt, diesen Film.
Niemand.
Das kommt raus, wenn ich dir eine random Frage stelle. Das nächste Mal lass dich einfach fallen und aufschlagen am Boden und dann erspare ich mir das.
Ich bin froh, dass du nicht Spider-Man bist.
Oh, ich wäre ein guter Spider-Man.
Aber wahrscheinlich besser Spider-Man. Als Tobey Maguire, ja.
Ignoriere ich jetzt. Yeah. Ignoriere ich jetzt einfach.
Ich habe es sogar extra verpackt in ein Kompliment.
Reden wir über einen Film, über den es sich zu schimpfen lohnt, nämlich die Fablemans.
Hast du den so gehasst?
Ich habe ihn nicht gehasst, nein. Aber pass auf. Die Fablemans war nominiert, glaube ich, für 7 Oscars. Mittlerweile wissen wir, er hat keinen einzigen gewonnen, was mich dann doch ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt.
Steven Spielberg hat eine Rekordanzahl von Nominierungen und eigentlich relativ wenige Auszeichnungen.
Ja, also ich meine, also im Verhältnis gesehen eigentlich schlecht.
Ja.
Aber
ja,
trotzdem, ich glaube, der
meistnominierte Regisseur, glaube ich.
Aller Zeiten, glaube ich. Ja. Auch verdienterweise, muss man dazu sagen. Und zumindest den ein oder anderen Oscar hätte ich diesen Film tatsächlich zugestanden.
Schon.
Aber vielleicht möchte ich kurz einmal erklären, ich hole mal alle ab und erkläre, worum es geht in die Fablemans. Peinlicherweise dachte ich im ersten Moment, das heißt Die Fablemans. Ich dachte, das ist ein englischer Film.
Das ist der 6. Teil von Die Hard oder 7. Teil.
Irgendwie so, Die Fablemans, irgendwie stirbt Fablemans, wollten sie das nicht übersetzen. Aber nein, es ist tatsächlich die Fablemans und erzählt die Geschichte einer jüdischen Familie in den 50er Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Kommt hin,
und hauptsächlich geht es um Sam Fableman, der es nicht mag, wenn man ihn Sammy nennt, aber das ist jetzt nur eine Randnotiz.
Danke, dass du die wichtigsten Eckdaten aufgreifst.
Und das war die Zusammenfassung von dem
nicht?
Film. Ja, genau. Was mag er noch nicht? Verprügelt zu werden, mag er wahrscheinlich nicht.
Wie so wenige Leute, ja.
Sammy Fableman ist ist der kleine Junge quasi von dieser Familie und er bekommt ganz, ganz früh eine Kamera geschenkt, nachdem er einen Kinofilm sieht, seinen ersten Kinofilm, und das prägt ihn sehr und dadurch entdeckt er dann seine Liebe und seine Leidenschaft zum Film und merkt einfach, okay, das ist es, was ich später mal machen möchte. Und drumherum ist eine sehr, ich sage jetzt mal, lebhafte Familie, die so
exzentrisch, würde ich fast sagen,
ein paar Troubles hat, eine sehr instabile Mutter, würde ich mal behaupten, einen etwas dahin schwimmenden Vater, der auch nicht genau weiß, wo er eigentlich hin möchte. Und das ist in Wahrheit die Fablemans. Und das Tolle an diesem Film ist natürlich, dass das mehr oder weniger semi-biografisch ist. Das heißt, du hast in Wahrheit eigentlich das Gefühl, du siehst die Lebensgeschichte von Steven Spielberg selber. Das macht den Film so besonders und so persönlich.
Ganz genau.
Caesar, wie fandest du die Fablemans?
Also, als cineastisches Erlebnis habe ich den Film sehr genossen. Es ist einfach ein eigenes Gefühl, wenn man weiß, man ist gut aufgehoben in den Händen eines Filmemachers. Da ist dann gar nicht mehr so wichtig, ob so viel immer passiert. Also es ist nicht so wichtig, ob irgendeine Explosion passiert oder irgendein Orga subverted expectation passiert. Sondern irgendwann fühlst dich einfach wohl, weil du weißt, okay, der Typ weiß, was er macht. Und ich kann diese Geschichte einfach verfolgen und bin nicht so, vielleicht driftet das irgendwo ins Lächerliche ab oder vielleicht wird das komplett absurd. Sondern du weißt einfach, okay, das ist ein Meister. Und dann fangst du an, wirklich die Geschichte als Geschichte einfach nur, bist dann wie Big Brother. Du schaust, oh, was ist als nächstes passiert? Und was ist als nächstes passiert? Und wie der Film dann vorbei war, war ich dann so, hey, ich hätte noch 2 Stunden von dem Film anschauen können, weil ich wollte ja wissen, wie es noch weitergeht in der Geschichte von Steven Spielberg.
Ja.
Das hat er erreicht. Ja. Am Anfang war ich so, naja, okay, schauen wir mal, was der kann. Da war ich dann so, keine Ahnung, ob der gut wird oder nicht. Aber so ab der Hälfte war ich einfach voll drinnen, voll eingespannt. Und das ist das Hallmark von einem guten Filmemacher, dass er dir eine Welt bietet, in die du dich reinfallen lassen kannst. Und das hat er geschafft.
Ich stimme dir in ein paar Dingen zu. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist nicht Steven Spielbergs bester Film. Was man jetzt, ich würde nicht einmal sagen, dass er in den Top 10 überhaupt drinnen ist.
Schwierig, den zu vergleichen mit irgendwas.
Das ist sehr richtig, ja. Mhm. Ich muss dazu sagen, auch Steven Spielberg, auch wenn er natürlich ein absoluter Meisterregisseur ist, auch der hat in seinem Leben und in seiner Karriere immer mal wieder auch so ein bisschen ins Klo gegriffen. Das heißt, ich würde nicht sagen, alles, was der macht, ist automatisch gut. Aber du hast natürlich schon recht, du merkst, da sitzt jemand dahinter, der Ahnung hat.
Ja.
Und der wirklich eine Geschichte erzählen will und nicht sich von Explosion zu Explosion handelt.
Ja.
Ich fand trotzdem das erste Drittel von diesem Film brutal trocken. Ich bin wirklich die ersten 40 Minuten mit ihm im Kino gesessen und habe mir gedacht, oh wow, das ist einer seiner schlechtesten Filme aller Zeiten. Und ich glaube, das Problem war, dass sie gerade im ersten Drittel einen Film gezeigt haben, den ich gar nicht sehen wollte. Weil ich finde...
Wen interessiert das, was du sehen wolltest?
Na, mich. Hauptsächlich
das ist
mich.
Genau das, was ein Steven Spielberg macht. Er macht den Film, den er machen möchte.
Das ist und, okay, aber ich darf ja meine Meinung haben.
Ja, aber ab dem ersten Drittel, das ist nicht der Film, den ich sehen wollte.
Naja, lass mich das kurz erklären. Ja. Ich finde, dieser Film ist zweigeteilt. Einerseits hast du immer wieder die Szenen, wo du siehst, wie Sammy Fableman mit seiner Kamera herumläuft und Filme dreht. Und zwar mit seinen kleinen Geschwistern, da dreht er seinen ersten Western und dann dreht er so einen Abklatsch von Der Soldat James Ryan.
Oh, das war so lustig.
Es war so toll. Und in diesen Momenten ist der Film sensationell. Und das wollte ich sehen. Ich wollte die Geschichte von ihm sehen, wie er quasi so seine Skills immer wieder verfeinert. Ich wollte kein Familiendrama sehen. Und dieses Familiendrama in die Fablemans hat mich ehrlich gesagt angeödet, weil das gerade in der ersten Hälfte des Films extrem präsent ist. Und ich muss wirklich sagen, Michelle Williams ist mir brutal auf die Nerven gegangen in diesem Film. Also die hat tatsächlich auch eine Oscar-Nominierung bekommen als beste Schauspielerin. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Sie hat zum Glück nicht gewonnen. Aber ich hatte schon lange keine Schauspielerin oder überhaupt eine Rolle in einem Film, die mich so genervt hat und wow, so irritiert hat. Jedes Mal, wenn die auf der Leinwand war und gerade im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte, war die so präsent, diese wirklich fast schon gestörte Mutter von ihm, dass ich mir gedacht habe, ey, komm, fuck off.
Also wir machen jetzt eine Petition, dass es keine gestörten Charaktere mehr in Filmen gibt, weil die einfach nervig sind.
Nein, das sehe ich so gar nicht. Ich finde zum Beispiel, ein gestörter Charakter aus Game of Thrones ist zum Beispiel Jeffrey. Ja, das ist ein gestörter, nerviger Charakter. Aber den will ich trotzdem immer wieder sehen, weil ich mir denke, okay, du bist gestört und ich hasse dich, aber ich will wissen, was du als nächstes machst. Es macht trotzdem Spaß, dir zuzuschauen und ich will ja wissen, wo das hingeht.
Ich sag dir ganz kurz noch.
Und bei Michelle Williams habe ich mir gedacht, ey, jede Szene, wo du präsent bist, ist das einfach nur nervig und ich will das nicht sehen.
Ja, aber das, für mich ist die Frage, kommt das von der Schauspielerin oder ist das einfach die Rolle? Ja, und ich glaube, es ist die Rolle.
Ja, das kann sein, aber wenn...
Ich habe das auch bei Leuten, also zum Beispiel bei den dritten... beim dritten Teil von der Dark Knight Trilogie, Anne Hathaway, ich kann sie nicht anschauen. Als Catwoman, Catgirl, whatever,
okay.
I don't want to see her, I just don't want to, you know? Und das ist ihre Schuld, nicht die Catwoman ihre Schuld. Ja.
Ich habe das so nicht empfunden, aber das stimmt, ja. ich finde aber trotzdem, wenn ein Charakter wirklich so nervig ist, dass du keinen Bock mehr auf den Film hast, dann ist da trotzdem was falsch gelaufen. Und mein Problem ist, dass Michelle Williams, die ich sonst sehr, sehr schätze, zum Beispiel in Shutter Island, die hat ganz, ganz viele tolle Rollen schon gehabt. Aber ich finde, die ist einfach, die macht etwas, was für mich Overacting ist. Ich finde, die ist drüber.
Das habe ich nicht so empfunden. Aber ich glaube, es hat einen Teil für dich als Zuseher, also der Zuseher gibt ja auch immer seine eigenen Erfahrungen der schaut ja quasi, der macht ja den Film mit. Ja? Hm. Und der Steven Spielberg hat viel eingearbeitet in den Film. Vieles, was vielleicht ein Nicht-Künstler gar nicht versteht, was er damit meint. Ja, also da waren viele Referenzen darüber, wie zum Beispiel Menschen, die eine Künstlerseele haben, aber sie nicht ausleben, die dann langfristig in eine Depression fallen, ja, und eigene Verhaltensweisen entwickeln. Und das ist, ich bin unter Künstlern aufgewachsen, ich weiß, was das bedeutet. Sehr vieles von diesen Sachen, die dort gesagt haben, klingt sicher für jemanden, der das nicht kennt, irgendwie so vage und mysteriös und bla bla bla, aber ich habe genau gewusst, was das alles heißt. Genau gewusst, wie Menschen sind, wenn sie in einem normalen Familienkonstrukt drinnen sind, aber eigentlich nicht dafür gemacht sind. Und die werden genau so. Ich habe das schon oft gesehen.
Ich finde es ein bisschen abgehoben, halt irgendwie zu sagen, ja, irgendwie, ich habe keine Künstlerseele, deswegen kann ich den Film jetzt nicht verstehen.
Künstlerseele, also, das heißt einfach, du bist kein Künstler. Du hast dieses Leben nicht gelebt, was es heißt, Künstler zu sein. Du weißt nicht, wie sich das anfühlt, wenn du nicht nur arbeitest, sondern so viel von dir preisgeben musst in deiner Arbeit. Und das ist ein eigener Stress, den nur Künstler kennen. Das ist eine eigene Welt. Künstler sein ist eine eigene Welt. Das musst du einfach mir glauben. Und du bist irgendwie zwischen einem Rock und einem Hard Place gefangen, weil du kannst natürlich nicht Künstler sein, aber dann bist du für immer unglücklich. Oder du bist Künstler und musst dich dem aussetzen, dass du nie einen normalen Job haben wirst, den du ausschalten kannst und ein normales Leben abseits davon leben kannst. Du bist immer voll involviert. Ja, es ist ein sehr eigenes Leben, wenn man voll drinnen ist als Künstler. Ja,
ja, ich weiß nicht, ob der Film so gedacht war, dass den nur Künstler verstehen und alle anderen sind gelangweilt.
Einen Teil davon.
Ja,
einen
also
Teil davon. Gerade das mit dem Onkel, der ihm sagt, hey, du bist genau wie deine Mutter. Hm. Schau dir an, wie deine Mutter jetzt abgeht. Das bist du, wenn du nicht deinen Traum lebst.
Hm. Ja? Aber ich finde, da muss ich kein Künstler sein, um das nicht nachvollziehen zu können. Ich bin ja selber in meinem Job, ich muss jeden Tag kreativ sein. Und,
kreativ sein müssen viele Leute, aber Künstler, es gibt viele Kreative, die nicht Künstler sind. Es gibt keinen Künstler, der nicht kreativ ist.
Ja. Ich sage nur da, ich finde, der Film wird ab der zweiten Hälfte dramatisch besser.
Als Unterhaltungspiece, es sind mehr Beats drinnen, ja.
Wenn es weggeht.
Aber als Character Building finde ich, da an den Anfang genauso wichtig. Ja.
Ich verstehe, dass das wichtig ist und natürlich denkt sich Steven Spielberg, nein, das, meine Mutter hat mich geprägt und mein Onkel hat mich geprägt. Und mein das ist mir alles klar.
Das hat den Onkel so cool gefunden.
Der Typ war...
Das war so lustig.
Ja, ja. Nein, super gespielt, da gibt es ja wirklich gar nichts.
Ich habe nur Michelle Williams raus.
Ja, schau, aber ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt eine Traumszene, wo Michelle Williams aufwacht und glaubt, sie bekommt einen Anruf von ihrer Mutter, die nicht mehr lebt.
Ja.
Und Michelle Williams nimmt das Telefon ab, also hebt ab und dann so, Mama... Mama! Und ich denke mal, was?
Du machst dich gerade lustig über Mental Illness, mein
Nein,
Lieber.
Ich mache mich gerade lustig über ihr Overacting, was einfach überhaupt nicht reingepasst hat.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Ich fand das drüber. Das ist meine Meinung, Sisa. Ich fand das total drüber.
Also ich fand, die war am Rande des Knackpunktes. Sie war schon ein bisschen daran, eigenartige Sachen zu entwickeln, so mental-mäßig. Ja. War immer am Rand. Ja. Sie hat nur die Familienpflicht hat sie davon abgehalten, irgendwie abzudriften. Ja.
Naja, sie hat es trotzdem irgendwie geschafft.
Das hat mich irgendwie aufgerüttelt. Das hat mich eher getroffen, weil ich wusste, ich kenne das einfach. Ich kenne Leute, die so am Rand sind. Ja. Also für mich ist das nicht overacted. Ja.
Ja,
die ist exzentrisch, aber ich glaube, die ist als ein exzentrischer Charakter konzipiert. Ja. Nicht Michelle Williams hat die jetzt irgendwie vom Murks oder so. Egal, we agree to disagree.
Ja, also ich sehe das so, schon so. Ich finde, weniger wäre hier mehr gewesen. Ich finde auch, da gibt es so eine ganz weirde Szene, wo sie im Scheinwerferlicht von Autos zu tanzen beginnt.
Ja, ja. Aber das hast du wahrscheinlich nicht erlebt. Du hast wahrscheinlich solche Menschen nicht gesehen.
Nein, meine Mutter hat das nicht gemacht, ja, zum Glück.
Lebenserfahrung. Aber, ich bin halt 5 Jahre älter als du.
Ich weiß nicht, ob ich das in den 5 Jahren noch sehen werde, solche Menschen, die sowas machen. Aber mich hat Michelle Williams einfach nicht überzeugt und mich rausgerissen. Ich finde aber dann wirklich ab der zweiten Hälfte, wo ist auf der Highschool oder also wo er dann auch ein bisschen älter ist schon, ab dann wird es halt großartig. Wenn er dann auch seine erste Freundin kennenlernt, dann ist der Film auch auf einmal wieder richtig witzig. Und so immer, wenn es sich um Sammy dreht, finde ich den Film ganz, ganz toll.
Der Schauspieler war auch unglaublich.
Großartig. Ja. Also wir haben ja vor kurzem.
Ja.
Habe ich schon erwähnt, dass wir das vor kurzem gemacht haben?
Nein, aber vor kurzem war es.
Genau,
übrigens.
Voll, ja. Damals. Ja. Über Ernst. Kinder- und Jugenddarsteller gesprochen. Also da kann man schreiben gleich auf die Liste.
Aber ich glaube, der Typ war kein Jugenddarsteller mehr. Der hat nur jung ausgeschaut.
Es stimmt, ja. Nein, aber,
hast du den Bartansatz gesehen? Der hat mehr Bart als ich, wenn einer stehen lässt.
Gut, bei mir ist es jetzt keine Kunst. Aber.
Der schaut aus wie, keine Ahnung, Letterman. Wenn er ihn stehen lässt.
Aber da fand ich ihn saugeil an den Film. Ja, also das war dann wirklich toll. Und ich finde auch gegen Ende habe ich mir gedacht, oh, der Film könnte jetzt locker noch eine Stunde weitergehen.
Ja,
weil das
siehst
ist der, ja, aber das ist der Film, den ich sehen wollte. Ihn als Regisseur. Ich kann wirklich auf dieses Familiendrama verzichten, aber das haben wir jetzt abgehandelt. Ja. Da sehen wir einfach unterschiedlich. Aber das war dann wirklich großartig. Und vor allem das Ende vom Film hat die letzte Einstellung. Die werden wir jetzt nicht spoilern.
Nein.
Aber das ist so... Da gehst du raus mit so einem Grinsen und da denkst, ach, wie geil.
Ja, ich wollte noch eine Stunde sehen. Ja. Also ich persönlich wäre noch ready gewesen.
Also
ja.
Hätten sie die erste Stunde weggelassen und an die zweite Stunde noch 3 Stunden drangehängt, hätte ich den auch sehen können. Also ich finde, er rettet sich dann extrem stark, der Film, vor allem gegen Ende. Da bin ich voll bei dir, da merkst du schon, das kann kein Michael Bay machen. Das kann nur Steven Spielberg. Ja. Und er hat mich dann am Ende dann doch überzeugt, dass ich ihn dann doch fehlen kann, aber geht mit der richtigen Einstellung rein.
Sei dir bewusst, das ist ein Steven Spielberg-Film von einem accomplished Filmemacher, der dem wurscht ist, ob das jetzt alle Geschmäcker trifft. Der ganz bewusst sagt, okay, ich könnte das jetzt aus der letzten Hälfte den ganzen Film machen, aber der macht das ganz bewusst nicht.
Mhm.
Und he doesn't care.
Das ist richtig, ja. Ich glaube, in dem Alter interessiert es ihn dann wirklich nicht mehr.
Yeah.
Ich glaube, das war einfach ein extrem persönlicher Film, wo er gesagt hat, nein, ich will das so erzählen, wie es für mich war. Ist mir wurscht, wie das Publikum mitbekommt. Okay.
Das können sich nicht viele leisten. Aber
das ist richtig, ja. Aber der muss niemandem mehr was beweisen.
Ganz genau.
Niemanden. Und ich glaube, dem ist auch mittlerweile das Box-Office ziemlich wurscht.
Ich glaube, beyond wurscht. Ich glaube, der war 20 Jahre zu allermindest für das Blockbuster-Tum. Ja. Zuständig.
Der hat das erfunden.
Er hat das erfunden im Endeffekt. Ja.
Wir werden irgendwann auch über Steven Spielberg noch genauer reden müssen, über seine ganze Filmografie.
Ich glaube, das wird ein Zweiteiler.
Es wird ein Vierteiler, glaube ich nicht. Es wird ein epischer Vierteiler. Ja. Abschließend zu The Fablemans würde ich einfach noch sagen, ich würde den Film so 3,5 Sterne geben.
Von wie viel? 5?
Ja. In unserem 5-Sterne-Rating.
Haben wir 5 Sterne?
Ich würde das gerne einführen.
Machen wir 10 Sterne.
10 Sterne gibt es nicht. Wir können 10 Punkte machen oder 5 Sterne. Man bezieht sich doch immer 5 Sterne.
Können wir nicht 10 Popcorn-Packungen nehmen?
Können wir eigentlich auch machen. Können wir nicht 5 machen? Ich würde das gerne mit den halben nämlich machen. Ich finde das mit den halben cool.
Oh, ich hasse halben. Ich habe keine halben Sachen.
Also darfst du dann auch nicht sagen 7,5?
Würde ich lieber nicht. Also diese 10er würde ich deswegen machen, damit wir klare Zahlen hier.
Ich bin ein Komma-Freund tatsächlich. Oh man. Jetzt nicht Komma 3 und Komma 2 periodisch.
Okay, dann sagen wir 10 Popcorn und wenn du sagst 2 oder was? 3?
Achso, nein, von 10 ist das dann für mich so eine 7,5.
Sowas. Ja, eben, würde ich auch sagen.
Ja. Ja. Ah, wirklich?
Ja, ja, ja.
Oh wow, okay.
Aber ich habe auch höhere Ansprüche als du.
Kriegt ihr das eigentlich mit, wie du mich immer die ganze Zeit disst, die ganze Zeit irgendwie so, naja, ich bin ja ein Künstler, ja, du hast ja keine Künstlersinn, ich habe Ansprüche, ich bin ja kein Vollidiot, sag's doch einfach so.
Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, das ist eine Perspektivefrage.
Muss ich ihn jetzt abstufen, den Film? Nein, ich bleib bei 7, das ist für mich
Weißt du, wie selten ich einen 7er Film sehe in meiner Welt?
Interessant. Ich könnte jetzt dich fragen, was ist der beste Film, den du je gesehen hast? Und wäre das bei dir auch nur eine 8,5 oder so?
Nein. Der beste Film ist schon ein 10er.
Muss 10 sein.
Ein 10er,
ja, sonst ja, macht die ganze Wertung kein Sinn einfach. Mehr.
Also ein perfekter Film ist ein 10er.
Ja. Ja. Also okay, ich pendel mich ein bei 7. Ist ein guter Film, aber nicht mehr.
Und dann sage ich 7,5.
Okay.
Oder 8. Ich sage 8.
Ja. Na schau.
There you go.
Du wolltest noch was anderes machen mit uns heute, oder?
Ja, wollte ich.
Erzähl mal, was hast du vor?
Naja, da wir werden jetzt nicht durch den ganzen Katalog von Steven Spielberg durchradieren können.
Wollen wir vorher noch kurz über die Oscars reden, dass wir das abgehandelt haben? Ich glaube, das geht in 5 Minuten.
Ja, okay, von mir aus.
Lass mich das nur kurz ein bisschen zelebrieren.
Sprich, ja.
Ich habe mich tatsächlich gefreut dieses Mal bei den Oscars, weil ich habe das Gefühl, dass wirklich die richtigen Leute gewonnen haben.
Der richtige Film, glaube ich, also in diesem Jahr schon.
Ja. Ja, aber auch prinzipiell, ich beziehe mich jetzt vor allem auf die Schauspielerinnen, die da gewonnen haben, weil ich mir denke, ich habe das so zusammengefasst danach, ob Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt einen Oscar bekommt, ist scheißegal im Endeffekt. Ich freue mich für Brad Pitt über seinen Oscar.
Also Leonardo DiCaprio ist ungefähr 2 bis 3 Oscars hinten nach, Fairness halber.
Ja, absolut richtig, aber es ist für seine Karriere scheißegal, ob er einen Oscar hat, weil richtig. Er bekommt jedes Jahr 10 gute Rollen und er kommt mit dem Ablehnen nicht hinten nach. Für einen Schauspieler wie Brendan Fraser oder Jamie Lee Curtis, ist sowas möglicherweise Karriere verändert.
Oder dem Asiaten von Raiders of the Lost Ark.
Kei Hu Kwan heißt er, glaube ich.
Dankeschön. Ja,
genau. Ja. Oder auch natürlich Michelle Yeoh, die jetzt natürlich, glaube ich, ganz hoch einzuordnen ist, natürlich auch für ihre nächsten Projekte.
Für mich ist sie schon seit Tiger and Dragon hoch einzuordnen.
Ja, aber ich sage nur, so ein Oscar, das ist ein Karriere-Push. Und das macht dich natürlich in dem Moment ganz, also da scheinst du in einem ganz anderen Licht, glaube ich, für Regisseure und für Filmstudios. Und deswegen habe ich mich gerade für Brendan Fraser sehr gefreut.
Natürlich.
Der, glaube ich, jetzt die letzten 15 Jahre nur Scheiße fressen musste. Ja. Und plötzlich halt mit so einer lebensverändernden Rolle einfach zurückkommt. Und ich habe mich, für solche Leute freue ich mich halt dann doch mehr als für, ich sag mal, Colin Farrell, der trotzdem jetzt die letzten Jahre immer gute Rollen hatte. Der braucht den Oscar nicht. Der weiß, dass er gut ist.
Aber am Ende des Tages ist der Oscar nicht ein Sozialpreis, sondern ein Leistungspreis. Und ich bin froh, dass derjenige, der schon lange nicht mehr einen Höhepunkt hatte, diesmal den Höhepunkt hatte. Aber wäre ein anderer Film besser gewesen, hätte ich gesagt, hey, gibt es den besseren Film? No matter... Who made it?
Natürlich, ja. Das geht jetzt nicht nach Sympathie. Da bin ich voll bei dir. Aber ich finde auch bei Brendan Fraser, ich meine, wir haben The Whale leider immer noch nicht sehen können, weil der kommt erst zu uns in die Kinos. Was
ich habe das Gefühl, das wird eher ein Downer, dieser Film.
Ja, ja, schon. Aber ich glaube, seine Performance den Film. Und
wie oft bin ich in der Stimmung, wo ich etwas relativ eindeutig Tragisches sehen möchte?
Ja, das ist sicher kein Film, wo ich sage, ach, den schaue ich mir noch ein zweites und drittes Mal an, weil ich ihn so geil finde.
Und morgen dieser Film, wo die Hunde gequält werden und sterben.
Ja, so ging es mir tatsächlich aber auch bei The Joker. Ich habe The Joker bis heute mit Joaquin Phoenix erst einmal gesehen, weil der zieht brutal runter, der Film.
Ja, und er war ein Meisterwerk, aber trotzdem möchte ich ihn nicht Friday Night mit Popcorn im Mund sehen.
Nur als Beispiel, wie viele Punkte würdest du Joker geben?
9.
Ja.
Und nur deshalb 9 und nicht 10, weil er eindeutig sich von anderen großen Filmen sehr, sehr stark bedient. Mhm. Das macht er sehr gut. Mhm. Ja. Aber hätte denn dieser Originalitätsfach noch mehr eigene Wege beschritten, hätte ich 10 gesagt.
Mhm. Bin ich ähnlich bei dir. Ich würde auch fast 9 Punkte geben. Ja, also mehr wollte ich zu den Oscars auch gar nicht sagen, ehrlich gesagt, in dem Moment. Ich wollte das nur kurz einmal erwähnen. Ich habe mich wirklich für die Schauspielerinnen gefreut.
Hast du den Everything Everywhere at Once überhaupt gesehen?
Ich muss ihn jetzt nachholen. Ich hole ihn jetzt nach. Ja,
weil Michelle Yeoh ist wirklich gut
in auch dem Film. Ja, natürlich jetzt gewonnen als bester Film, ja, tatsächlich. Ich habe mich auch sehr gefreut, kleine Side-Info, ich habe mich sehr gefreut für Guillermo del Toro und Pinocchio.
Und im Westen nichts Neues.
4 Oscars.
Ja. Yeah.
Was verdammt gut
ist. Also das ist
Felix Kammerer, österreichischer Schauspieler auf der großen Bühne, wo auch der Regisseur sich bei ihm bedankt hat und gesagt hat, hey, du hast den Film getragen. Das war ja sein erster großer Film in Wahrheit.
Absolut. Das ist der einzige, den ich mich erinnern kann.
Sensationell, ja. Also wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Das wäre die coolste Überraschung gewesen, wenn der bester Film noch gewonnen hätte.
Ja.
Das wäre nochmal richtig geil gewesen. Weil hast du gewusst, dass Im Westen nichts Neues der erste deutsche Film ist, der überhaupt für bester Film nominiert.
Das weiß ich, ja.
Wurde.
Ja, das ist wirklich, das kann man gar nicht laut genug sagen.
Da wurde schon Geschichte geschrieben. Ja. Ja. Hin und wieder hat Netflix solche Nuggets drin, wo ich mir denke, fuck, deswegen zahle ich 17 Euro im Monat.
Es ist wieder halt nicht nur quasi ein Pirat der Filmindustrie, sondern auch ein Innovator und irgendwo auch ein Driver von neuen Sachen.
Zwischen der 4. und 5. Kevin Hart Comedy drehen sie ab und zu auch solche Filme wie Im Westen nichts Neues.
Oh Mann, auf dem Rücken von Kevin Hart Comedies werden diese großen
Filme. Die machen die Kohle,
ja, genau.
Und die anderen holen dann die Preise.
Ganz
genau. Also eigentlich eine gute Kombination. Caesar, wollten wir jetzt noch was machen?
Nee, ich wollte dich ein bisschen testen. Weil wir jetzt nicht den ganzen...
Ohne Künstlerseele bin ich jetzt überhaupt wert, getestet zu werden.
Ja, du bist gerade weil du diese Künstlerseele vermissen lässt, musst du wieder auf Vordermann gebracht werden.
Ich hab's dich schon wieder mitbekommen, oder? Aber reden wir mal.
So, also, ich möchte dir ein paar Quizfragen stellen. Und zwar, ich meine, wie alt bist du? Welcher Jahrgang bist du?
Schätz mich mal.
Du klingst nach einem 90er.
Das ist ja richtig, 32, ja. Ich bin genau 90er.
Oh, du klingst nämlich nach 90er. Oh, Spider-Man 1. Das ist ja der echte Spider-Man. Sowas sagt nur ein 90er, 90 plus.
Jeder, der halt kein Künstler ist, ja. Jeder Sauprolet sagt das halt, ja.
Ja, nein, das ist ein gewisses Alter und ich verstehe das. Aber wie ich Spider-Man 1 gesehen habe, gedacht, oh Gott, Webshooter aus dem Handgelenk, bitte hört's auf, ja.
Das war der Dealbreaker. Wurscht, komm, lass mal das Thema.
Egal. Also, hast du Hook gesehen?
Die Realverfilmung?
Okay, ich frage die nächste Frage. Okay. welchen Horrorfilm, der einzige Horrorfilm, den Spielberg geschrieben hat? Geschrieben, nicht directed. Glaube ich zumindest.
Steven Spielberg, einen Horrorfilm geschrieben?
Weiß es nicht.
Na.
Ich sag's dir. Poltergeist.
Spannend. Ja, den habe ich tatsächlich gesehen.
Ja.
Fand ich nicht so geil. Aber ich kann mit Horrorfilmen relativ wenig anfangen.
Ich bin auch kein Horrortyp. Ja.
Was ist der Horrorfilm, der dich bis heute verfolgt? Was ist der schlimmste Film, den du je gesehen hast?
Lustigerweise, und das ist wahrscheinlich nicht einmal ein echter Horrorfilm, Mulholland Drive.
Okay,
Mulholland Drive hat eine Szene, die mir, da bin ich fast aus meinem Körper gefahren. So erschreckend war die.
Ja.
Ja.
Hast du gesehen The Ring?
Ja, nein, glaube ich nicht.
Der Film hat mich zerbrochen. Dieses Mädchen, was aus dem Brunnen kriecht
mit
und durch
den nassen Haaren.
Holy fucking shit, der hat mich zerbrochen, der Film. Der war richtig scary.
Ja, ich habe den Trailer oder so gesehen und habe gedacht, okay, wenn ich 10 Jahre Therapie haben möchte, dann schaue ich mir den an. Aber,
ja. Aber der ist wirklich, also das, was er macht, macht er gut, aber ich möchte den auch nie wiedersehen.
Ja.
Der war wirklich scary. Noch was?
Okay, die erste haben wir gestrichen. Okay, und was ist Indiana Jones' echter Vorname?
Henry Jones Jr.
Ohoho!
Ja.
Ohoho.
Ja. Ich und liebe Indiana Jones.
Hier.
Ja, voll.
Okay.
Indiana, so heißt der Hund nämlich. Er trägt den Namen seines Hundes.
Okay, das wusste ich wieder nicht. Dankeschön, ja.
Saugeil. Ist vielleicht mein Lieblingsfilm sogar von Steven Spielberg. Der dritte Indiana
Lost
Jones.
Ark.
Der letzte
mit
Kreuzzug.
Mit dem Vater.
Ja, genau.
Aha, ja.
Genau.
Ja. Ah, du hast den deutschen Titel im Kopf.
Wie heißt der auf Englisch? Heißt der nicht The Last Crusade?
Ah, ist das The Last Crusade?
Ja, ja.
Ah, weil der große war Raiders of the Lost Ark. Ist der,
das war der erste.
Definitive Indiana Jones. Ja,
ich fand den dritten am besten.
Mit dem Ball und so.
Ja, genau.
Nein, der mit dem Ball.
Ich mochte den dritten mit Sean Connery.
Ja, der war so großartig. Geil, der
also ich finde, da hat er gepiekt. Und aber bei der erste auch sensationell ist, ja. Also ich finde der zweite ein bisschen schwächer.
Ja,
aber,
ja. Wie heißt der überhaupt? Ganz vergessen.
The Temple of Doom, glaube ich.
Ah, wirklich?
Ja.
Okay. Ja, das war schon wieder. Ich wollte nur ein bisschen dich teasen mit Fragen. Ich weiß nicht, ob du auch welche für mich hast. Hast du einen Fun Fact, den du mich abfragen kannst?
Zu Steven Spielberg?
Ja.
Pass mal auf. Genau. Steven Spielberg und George Lucas haben ja gemeinsam Indiana Jones gemacht. Das ist ja so quasi ihr Liebeskind.
Stimmt,
sozusagen.
Ja. Die sind ja Freunde immer schon, ja, anscheinend. Ja,
ja. Ja, ja. Fun Fact übrigens, das ist jetzt keine Frage, aber ein Fun Fact, tatsächlich wollte George Lucas, dass Steven Spielberg Episode 1, 2 und 3
Das habe ich gehört.
Regie führt.
Ja, das habe ich gehört.
Und er hat gesagt, hey, das kann niemand außer du.
Ja.
Mittlerweile wissen wir, das war Blödsinn.
Ja.
Hätte es doch wer anders gemacht. Aber wie sie sich zusammengesetzt haben für Indiana Jones.
Warte, war das gerade ein George Lucas Diss?
Ja.
Oh Mann.
Der Mann ist ein schlechter Regisseur.
Du bist einer von denen?
Ja.
Du bist einer von diesen, ich bin ein Hardcore-Fan, aber eigentlich das Gegenteil von einem Hardcore-Fan?
Reden wir jetzt von Star Wars?
Ja.
Ich bin ein Star Wars-Hardcore-Fan, aber ich kann anerkennen, dass Episode 1 bis 3 keine guten Filme sind. Ich liebe diese Filme, weil ich mit denen aufgewachsen bin, aber es sind keine guten Filme.
Fair enough.
Was war das Erste, auf was sich Steven Spielberg und George Lucas geeinigt haben für Indiana Jones? Erstes Treffen, er hat gesagt, was ist das Allerwichtigste?
Dass er ein Professor ist?
Nein, denk ein bisschen größer, quasi, wer muss noch mitarbeiten bei diesem Film? Wen brauchen wir unbedingt?
Ah, John Williams.
Richtig.
John Williams, natürlich. Genau. Ja.
Sie haben gesagt, beim ersten Treffen, John Williams muss die Musik machen.
Ja,
dann
haben
beide gesagt, ja. Und dann haben beide gesagt, lass uns Mittagessen gehen. Das Wichtigste ist geschafft.
Die erste
Amtshandlung. Das ist das
Allerwichtigste. Ja, die erste
Amtshandlung. Noch ein Fun-Fact, Harrison Ford war nicht die erste Wahl.
Ach, wirklich? Mhm. Warte, wer kann das gewesen sein? Irgendwer andere cooler?
Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da gab es ein großes Casting, aber niemand war so gut, weil sie wollten ihn nach Han Solo nicht besetzen, weil sie dachten, das wäre zu viel,
Ne?
Und dann haben sie gedacht, naja, aber niemand ist besser als Harrison Ford, wir müssen ihn einfach nehmen, ist egal, ob er Han Solo ist. Und in Wahrheit glaube ich sogar, dass das Harrison Fords definitive Rolle ist. Also ich glaube, viele sagen, es ist Han Solo. Das war auch, glaube ich, nach American Graffiti seine wirklich große Rolle.
Ich würde auch sagen Indiana Jones.
Aber Indiana Jones hat ihn dann geprägt und eigentlich auf die Landkarte gesetzt.
Er war so lucky, weil das hätte auch eine Einbahn sein können nach Star Wars. Das hätte auch vorbei sein können nach Star Wars. By the way, George Lucas, hast du gewusst, dass George Lucas in einem Steven Spielberg-Film mitspielt, eine Cameo-Rolle hat?
Ein Cameo von George Lucas.
Haben. Und zwar gemeinsam mit Carrie Fisher von Star Wars.
Ah, oh, wie geil. Nein, weiß ich nicht.
Spielen in Hook kurz mit und glaubst, rate mal, was sie spielen.
Piraten?
Zwei Feen.
Zwei Feen? George Lucas? Hat ein Lichtschwert wenigstens. Irgendwie so.
Nein, ich glaube nicht.
Das wäre geil. Okay, ich habe nicht mal gewusst, dass Hook von Steven Spielberg ist. Da fange ich schon an, Auch nicht so geil, der Film, oder?
Als Kind hat er...
War das der mit Robbie Williams?
Robin
Williams. I sit
Let
and wait.
Me fly.
There's an angel.
Ich sehe gerade ein Musical, was mit Hook und Let Me Entertain You.
Aber ist das der mit Robin Williams?
Ja, Robin Williams.
Okay, alles klar.
Robbie Williams.
Das ist wie E.T. und AI. Das ist scheißegal.
Take That sind die verlorenen Jungs.
Voll. Okay. Ne, das heben wir uns alles auf für Spielberg-Special. Hast du noch irgendeinen Fun-Fact, sonst lassen wir es gut
Nein,
sein?
Das war mein funniest Fact.
Dein funniest Fact, okay. Mhm. Habe ich noch irgendwas zu Steven Spielberg?
Was ist dein Lieblings-Spielberg-Film? Ah, ja, du hast gesagt schon. Indiana Jones,
oder? Ich müsste ein bisschen drüber nachdenken. Also, ich glaube, der beste Spielberg-Film ist wahrscheinlich Schindlers Liste. Ich glaube, da gibt es fast keinen
Weg.
Der
rational beste Film, aber das ist nicht der, den ich am liebsten schaue und der mich am meisten...
kannst du auch gar nicht, nein.
...mein Leben am meisten geprägt hat, zum Beispiel.
Nein, ich glaube, es ist tatsächlich Indiana Jones für mich.
Ich glaube, der Film, der mich am meisten geprägt hat, ehrlich, ist E.T.
Ja, für das bin ich definitiv
E.T. hat mich meine Imagination... Mhm. Beflügelt.
Ich glaube, da fehlen mir 10 Jahre, dass ich das behaupten könnte.
Ja. Das was verpasst.
Ja.
Das war schon. Ah, übrigens, es hat ein paar obvious Nods gegeben in The Fabelmans. Zwei obvious Nods. Und zwar gleich nach der Szene, wo sie so die Skorpione finden, die so ein bisschen so wie der Anfang von Indiana Jones ausschaut. Gleich danach ist die Szene, wo sie gemeinsam mit Bikes durch die Straße in so einer Formation radeln wie bei E.T.
Mhm.
Ja, gleich danach. Mhm. Ja.
Auch die Pfadfinder-Uniformen von Indiana Jones, die sie anhaben.
Ganz genau.
Ich finde halt The Last Crusade, Indiana Jones, den habe ich vor kurzem erst tatsächlich wieder gesehen. Ich finde, das ist ein Film, der funktioniert auch 40, 50, 100 Jahre später noch. Und das ist für mich der der ultimative Abenteuerfilm.
Ja, ja. Das ist ein super Film.
Ich finde, besser kannst du es eigentlich gar nicht inszenieren. Ja. Das ist großartig. Caesar, lass uns gut sein für die Folge.
Tja, sicher.
Hätte ich gesagt, ja. Wo ist meine Abschlussmoderation? Da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen oder Drehbücher, dann gerne schicken via Instagram an david.aka.chindi oder an @caesarsamson. Wenn ihr diesen Podcast gut bewerten wollt, zum Beispiel mit 5 Sternen.
Oder mit 10 Popcorn-Packungen.
Falls auch das geht, dann freuen wir uns natürlich sehr, sehr gerne. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und
Cut.
Ich drück mal auf Aufnahme.